darf es ein bisschen mehr Levade sein? Dieser Podcast hat uns noch gefehlt.
Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen mehr Levade sein? Der Podcast mit der wunderbaren Katrin Brandrup und mir, Franziska Schwarze. Katrin, ich liebe es, wenn du mich einzählst und dann auch noch so eine Yay-Party-Stimmung.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, genau. Wir nehmen am Vormittag auf und haben uns jetzt schon fast ein bisschen, ja, wir haben uns schon warm gequatscht, könnte man sagen, ne?
Genau.
Ja. Das ist wirklich immer, wir brauchen mehr Zeit, aber das ist dann vieles natürlich auch nochmal so, wo man denkt, ach ja, das wollen wir auch noch erzählen und das ist nochmal wichtig, so sich abzudaten mit allem. Ja, Katrin, vieles ist schon wieder passiert.
Vieles ist los, genau.
Wir haben zwei Kurse hinter uns schon gebracht, beziehungsweise du hast einen Kurs gegeben und wir haben einen Kurs zusammen mit Bent organisiert in Moisburg.
Ja, es waren sogar zwei Kurse seit dem letzten Podcast, wenn ich mich recht erinnere.
Waren schon wieder zwei, ne?
Ja. Also ich war bei Saskia Pütz in der Eifel und ich war in Seelitz bei der Isa Krüger.
Oh, schön.
Genau. Stimmt. Und also für alle, die uns zuhören, das ist jetzt nicht nur so, ja, ich habe das und das gemacht, sondern falls ihr auch interessiert seid, an diesen Orten teilzunehmen in der Zukunft, das sind nämlich in der Regel Kursorte, wo ich dann auch wieder hinkomme.
Genau, sonst würden wir es gar nicht erwähnen, sondern nur, weil du da Wiederholungstäterin bist.
Richtig. Und wenn wir gerade schon bei Kursterminen sind, ich bin Ende September in Ungarn und zwei Wochen später im Oktober bin ich in Reken.
In Reken, wow.
Ich glaube, für Ungarn haben wir jetzt wahrscheinlich nicht so viele Zuhörer.
Du weißt aber sofort, wenn du Ungarn sagst, wie ich vor meinem inneren Auge, was für ein Film abläuft.
Nee, erzähl's.
Ich sehe dich durch die Pusta auf zwei Pferden, stehend, im Fullspeed-Galopp, reitend. So sehe ich dich.
So siehst du mich,
ja. So sehe ich dich auch.
Nee, ich glaube, da musst du zur Equitana fahren und das bin nicht ich.
Ja, ich hatte mal übrigens, fällt mir gerade ein, eine Situation, da habe ich einen Kurs gegeben und das waren auf jeden Fall Menschen, die interessiert an der Reitkunst waren, aber aufgrund des Umfeldes eher konventionell geprägt sind. Und da kam auf jeden Fall, stand ich da und das war ein Innenhof, wo man auch zur Reithalle reingehen konnte. Und entkam auf jeden Fall eine Dame mit ihrem Pferd, sah mich und ließ ihr Pferd los. Das Pferd galoppiert los, galoppiert im Innenhof rum. Und galoppiert halt wieder raus, also Richtung Weiden. Und ich stehe da halt so auch mit der Kursarrangeurin und wir stehen da so und gucken, weil wir gedacht haben, was ist jetzt hier passiert? Und dann hat sie gesagt, ja, also ich dachte, hier ist jetzt der Kurs und da lernen wir, wie wir diese Dinge jetzt handeln können. Weil das passiert mir öfter. Und ich war vollkommen perplex. Also das war wirklich, ich glaube, bis jetzt fast das war bestimmt mit einer meiner skurrilsten Kurserfahrungen, weil ich dann nur gesagt habe, weil dann waren natürlich alle etwas aufgeregt, so nach dem Motto, was wir jetzt machen. Und ich sagte, naja, was wir machen, wir fangen jetzt das Pferd wieder ein. Und dadurch, dass wir ja genug Leute sind, sollte das kein Problem sein, im Zweifelsfall. So, das war sehr spannend, sehr interessant. Und ja, also so fällt mir gerade zum Thema, wie habe ich so ein Kursbild vor Augen. Aber gut, und sag mal, Regen... Wo bist du da in Reken?
Ja, auf der bewussten Anlage.
Der in bewussten Reken. Anlage.
Mhm. Auf der, wie heißt das denn jetzt? Also da war, wo Ursula Bruns, glaube ich, früher war.
Genau.
Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber das ist so eine offener, überdachter Reitplatz.
Mhm.
Sehr schöne Anlage mit altem Baumbestand. Und unkonventionell, weil so halt so Paddocks mit Unterständen und so, nicht so Boxenhaltung.
Ja. Das ist sehr schön, vor allen Dingen auch natürlich dann, wenn, das stellen wir auch immer fest, wenn natürlich auf Kurs, dass die Pferde möglichst mit ihrer Idee von Haltung von zu Hause vielleicht das auch auf dem Kurs haben können, weil es eben Offenstallplätze gibt oder viel Luft oder mit draußen und Paddock und so weiter.
Mhm. Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist natürlich hervorragend. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Kurs. Danke, dass du fragst. Wir haben einen sehr schönen Kurs gehabt mit Bent. Das Thema war Versammlung. Und wir haben eine ganz tolle Theorie, wir müssen ja sagen Theorien dazu gehabt und hatten ganz tolle Pferde dabei. Wir haben eine tolle Prüfung gesehen mit Chetty. Das war sehr, sehr goldig und auch qualitativ hochwertig. Und dann hatten wir noch ein Fjordpferd mit dabei, was mich besonders auch gefreut hat, und ein Isländer, und der eine wunderschöne Arbeit auch gemacht, wunderschöne Arbeit in den Hanken. Und dann hatten wir natürlich auch die Spanier und Lusitano-Front am Start. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert und freue mich sehr, weil Calimero diesen Kurs so super gemeistert hat. Das war jetzt unser 4. Auswärtskurs und der 1. Kurs, wo er wirklich reingekommen ist und gesagt hat, ja, da sitzen Leute, da ist was los, das ist okay. Das interessiert mich gar nicht weiter. Und ich konnte sehr schön mit ihm arbeiten. Er hat aber vor kurzem angefangen zu verstehen, wie die Parade auch nochmal zu nutzen ist. Nämlich dieses Thema Hankenbeugung ist gar nicht so das Thema für ihn, sondern eher, was mache ich damit? Mhm. Und wir hatten jetzt dann am Kurs sehr viel das Thema, dass er daraus nicht, wie hatte Bent es gesagt, so viele andere Alternativen anbietet. Wie ich galoppiere los daraus oder ich mache so ein kleines Hüpfchen, hüpf irgendwas. Das heißt, ich musste mich immer sehr zügeln, weil ich mich natürlich auch ein bisschen gefreut habe, dass er einfach so toll mitmacht und gleichzeitig so viele tolle Sachen anbietet.
Ja, die ich du aber gerade noch gar nicht gefragt hattest.
Nee, gar nicht. Ich wollte, dass er anhält. Das war jetzt das Thema. Eigentlich war das Anhalten, die ganze Parade. Und dann haben wir uns versucht vorzutasten, wie wir das so ein bisschen machen können. Und genau, und wir hatten einfach eine sehr tolle Truppe. Ich muss sagen, es waren so tolle Praxisteilnehmer auch. Wir haben auch als Team gemeinsam, ich habe eine Schülerin dabei gehabt, die ist wirklich von sehr weit her gekommen. Ich glaube, über 5 Stunden Anfahrt mit ihrem Pferd. Und wir haben das ja auch immer so schön, alle können am Freitag ankommen und können auch in die Halle und einfach da sein. Wir haben die Möglichkeit eben vom Offenstallplatz bis Box, bis Paddock, alles Mögliche, was man eben so machen kann. Und ich sag mal so, ich würde fast sagen, vom Chetty bis Shire ist alles möglich, was die Räumlichkeiten angeht. Ich glaube, hatten wir auch schon. Dann ist es natürlich einfach wahnsinnig gemütlich, wenn alles fein ist. Und die Pferde, was ich auch immer interessant finde, wussten sehr schnell, ach so, wir sind hier so eine Truppe zusammen und fühlten sich auch sehr gemeinsam. Wir waren dann auch einmal alle in der Halle zusammen und das war so entspannt und ruhig, also richtig, richtig toll. Wir haben nachher gedacht, nicht, dass wir den ganzen Kurs jetzt immer alle in die Halle kommen müssen. Somit, wir waren ja tatsächlich, ich glaube jetzt 10 Pferde oder 11 waren wir sogar. Wow. Ja, genau. Und eine Besonderheit wollte ich noch erzählen, warum für mich auch ein Kurs immer so eine tolle Möglichkeit ist, sich zu, ja, mit anderen zu unterhalten, aber auch wie einfach eine Kursatmosphäre ist. Es gibt ja sonntagvormittags immer die Möglichkeit, Bent Fragen zu stellen. Mhm. Ihr könnt euch ja alle vorstellen, wie alle sich immer drum reißen und sagen, auf jeden Fall will ich eine Frage stellen, ich habe nur drauf gewartet. Das heißt, ich habe alle schon am Samstag gebrieft und habe gesagt, ich frage euch ab. Ich brauche Fragen von euch. Seid mutig. Und wir hatten da auf jeden Fall eine Fragestellerin, die eine Frage gestellt hat. Und Bent hat die Frage auch beantwortet. Und es war aber klar, das ist nicht ganz das, was sie wissen wollte. Das war noch nicht der Kern. Und dann hat sie gesagt, ah ja, danke. Ich wollte es aber nochmal mehr so und so. Also das und das ist meine Frage. Hat es nochmal anders formuliert. Und dann hat Bent es nochmal beantwortet und ich habe schräg vor ihr gesessen und ich habe gedacht, mal sehen, ob für sie diese Frage jetzt beantwortet ist, weil für mich war es auch noch nicht beantwortet. Und dann hat sie sich wieder sehr freundlich bedankt und hat dann nochmal gesagt, ja, es ist noch nicht ganz für sie klar und hat es nochmal umformuliert. Und was ich so schön fand, ist, dass weder die Theorieteilnehmer noch Bent noch diese gesamte Konstellation irgendwie ein Gefühl hat aufkommen lassen von jetzt schon wieder, sag mal, geht's noch? Sondern es waren alle sehr natürlich ihr zugewandt und waren so, ja, genau, wir wollen es auch verstehen. Oder der ein oder andere hat es vielleicht für sich verstanden, aber es war niemand komisch damit. Und Bent ja auch nicht. Und das fand ich so schön. Ich habe mich dann nochmal umgeredet, habe sie bestätigt da drin, weil ich das gut fand. und habe gedacht, das ist doch das, was wir gerne uns wünschen, dass wir gemeinsam lernen und dass wir natürlich auch, wenn wir auf so einem Kurs sind, dass wir Fragen hören von anderen, wo wir selber denken, ach, das ist ja interessant, das habe ich mir so noch nie gedacht. Also so geht es mir ganz oft, dass ich denke, oh, das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Und ich gucke dann selber immer und denke, oh, was passiert jetzt? Welche Fragestellung kommt? Und manchmal ist es auch so, dass jemand aus dem Publikum auch nochmal diese Frage vielleicht sogar auch mit beantworten kann in seinen Worten. Also es war sehr interaktiv. Und das hat mir total gut gefallen. Das wünsche ich mir einfach für die Zukunft noch mehr, das nochmal bewusst zu machen, dass wir einfach wirklich von jemandem wie Ben, der sehr viel Wissen hat, sehr viel Infos kriegen können, wenn wir auch Fragen stellen.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich, was sich gewissermaßen durch mein Leben zieht. Ich war in Schulzeiten, wie ich irgendwann dann festgestellt habe, steht nämlich in der Abi-Zeitung, wer stellt die dümmsten Fragen? Ich war's. Ja? Weil ich nämlich genau so immer nachgebohrt habe. Ich habe die Antwort nicht verstanden. Ich frage bitte nochmal nach. Es ist nicht die Perspektive, die ich brauchte. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute das halt nicht machen, weil sie aber merken, dass das von anderen so wahrgenommen, also von manchen anderen so wahrgenommen wird. Weil die sich nämlich auch selber nicht trauen, dreimal nachzufragen. Und dass man da aber eben wirklich ganz häufig genau auf die Antworten kommt, die man braucht. Und genau an den Kern, den man braucht. Und dass das wirklich wichtig ist, sich da zu trauen. Und ich merke das aber ganz viel bei manchen anderen Leuten, die sich halt nicht so ohne weiteres trauen, die dann eine Frage stellen, eine unbefriedigende Antwort kriegen und dann hinterher darüber sprechen, dass die Antwort ja unbefriedigend war, aber nicht nachgefragt haben. Und da vielleicht einfach nochmal als Botschaft an alle da draußen, traut euch. Also wenn man dann irgendwie eine blöde Antwort kriegt, dann war derjenige, der geantwortet hat, blöd. Dann muss man die Verantwortung dafür auch bei dem lassen.
Absolut.
Aber finde ich total wichtig. Häufig ist das ja aber auch so, wenn man jemanden eine Frage stellen hört, dann denkt man, dass man weiß, was derjenige, der fragt, was der meint. Aber man hat es halt nicht genau verstanden, was der meint.
Mhm.
Das ist mir auch schon mal bei solchen Nachfragen dann aufgegangen, dass ich im Frageprozess verstanden habe, was eigentlich unklar ist und dann vielleicht auch selber gemerkt habe, ganz schön tricky, kann ich so auch nicht ohne weiteres beantworten.
Ja, genau das.
Und dass man da genau an die relevanten Punkte drankommt.
Absolut.
Das lohnt sich, dran zu bleiben.
Richtig. Und ich habe das auch sehr oft in Unterrichtssituationen, dass ich zum Beispiel eine Sache erkläre und ich sehe, nee, das ist nicht angekommen. Und dann ist es ja meine Aufgabe, es umzuformulieren oder auch nachzufragen. War das jetzt für dich klar oder hast du noch eine Frage dazu?
Mhm.
Und darüber ja auch im Unterricht sprechen zu können oder auch auf Nachfrage nochmal zu verstehen, okay, das war, was ich gesagt habe, ist noch nicht so ganz angekommen oder das ist gar nicht so gehört worden oder das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so dran. Da muss noch irgendwas anderes da nochmal vorweg erklärt werden.
Mhm.
Das sind ja auch eben Dinge, die wichtig sind. Und ich finde, jeder hat das Recht, wenn er in eine Unterrichtssituation kommt, dass ja jeder in dem Moment, wenn er ja sich Unterricht von jemandem wünscht oder bekommt, dass er ja gewillens ist zu lernen. Das unterstelle ich jedem.
Mhm.
Und ich hatte jetzt auch wieder, das ist ein Momentchen her, das zweite Mal jemanden und kommt eben auch eher aus der konventionellen Reiterei, hat jetzt ganz viel umgestellt durch das Pferd, was sie hat und will es verstehen, lernen und so weiter. Und wir haben eben angefangen mit dem kleinen Check durch die Wirbelsäule und erklärt und so weiter mit Hausaufgaben, die sie bekommen hat. Und dann beim zweiten Mal hatten wir über was gesprochen und sie zeigt mir was und ich denke, ich frage jetzt nochmal nach, wo liegt die Halswirbelsäule? Und sie zeigte sofort, zack, den Mähnenkamm runter.
Mhm.
Und dann dachte ich, das ist so wichtig, dass so Nuancen, Körpersachen, weil ich mir gedacht habe, dem, was sie gerade tut, glaube ich, sie denkt das. Ich frage noch einmal nach. Und dann zu sagen, ja, schau mal, so verläuft die Halswirbelsäule.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da dürfen wir niemals urteilen, ob das jetzt, das müsste man ja wissen oder wie auch immer, weil derjenige steht da und möchte das lernen.
Ja.
Und dass man da eben immer weiter im Kontakt bleibt. Und so geht es mir auch. als auf der Sommerakademie, auf den Trainertagen gibt es ja auch immer mal Vorträge oder Sachen, die von Therapeuten vielleicht nochmal vorgetragen werden, Erklärungen. Und das ist manchmal für mich natürlich sehr, sehr viel Fachjargon. Und ich muss dann sehr viel darüber nachdenken, was dieses eine Wort bedeutet, obwohl ich dann schon zwei, drei Sätze zurückliege zu dem, was eigentlich gesagt wird. Und dann hilft es mir auch nochmal, nachzufragen und direkt zu sagen, was heißt nochmal das ganz kurz? Ja, alles klar. Und dass wir immer sagen, wir sind ja hier, weil wir lernen wollen.
Ja.
Und das ist eben, ob in Kurssituationen oder eben in Einzelunterrichtssituationen oder, dass wir immer versuchen, ja möglichst genau diese Dinge für unser gesamtes Bild zu schließen und auch darüber einen Eindruck zu kriegen. Und wie du gesagt hast, jetzt mit zum Beispiel mit der Abi-Zeitung, stellt die meisten Fragen, stellt die intensivsten Fragen, aber es hat eigentlich gar keinen Platz für stellt die dümmsten Fragen. Aber so ist es ja eben.
So sind Abi-Zeitungen halt.
So sind Abi-Zeitungen, ja. Abi-Zeitungen. Ja, aber das ist eben, finde ich eben ganz gut, das nochmal darüber nochmal auch zu sprechen und zu sagen, traut euch, eurem Trainer Fragen zu stellen. Und auch wenn ihr vielleicht denkt, oh, das sollte ich wissen. Ja, aber trotzdem ist ja die Frage in eurem Kopf und die bleibt immer wieder da. Und dann ist es manchmal ganz gut, die direkt aus der Welt zu schaffen.
Ja. Und zum Thema dümmste Fragen oder intensivsten Fragen. Ich habe während der Schulzeit und auch nach meiner Schulzeit an der Uni und so ein umgekehrtes Feedback gekriegt, nämlich, dass das genau die interessanten Fragen sind.
Ja.
Wenn ich da nachbohre. Ne? Das ist also wirklich immer eine Frage von Perspektive. Und es kann mir ja durchaus passieren, dass ich im Kurs eine Frage stelle und irgendjemand sitzt zwei Plätze weiter und man hört so ein ja, ist aber dann nicht mein, also sollte nicht das Problem des Fragestellers sein, dass jemand anders die Frage nervig findet oder vielleicht nicht klug findet oder was auch immer, sondern ich habe ja das berechtigte Interesse, die geklärt zu bekommen. Und wenn der Vortragshaltend oder der Reitlehrer, der Trainer unterrichten möchte, dann möchte er auch diese Frage beantworten.
Genau.
Ja.
Ja, spannende Sachen.
Wir hatten aber eben auch so ein schönes Beispiel, was du dann genannt hast. Manchmal sind solche Fragen auch nicht wirklich als Fragen gemeint, ne? Dann ist das eigentlich gemeint als, stimmt ja gar nicht. Und dann kommen die mit so einem Trotzton da drin.
Ja, das ist so, das ist natürlich auch manchmal so da, dass eigentlich die Frage dann so formuliert wird, dass derjenige, der die Frage bekommt, dass der Fragende eigentlich hören will, jetzt hast du mich ja überführt, du hast vollkommen recht, ich weiß es nicht, oder nö, darüber haben wir uns doch nie einen Kopf gemacht. Das hatten wir auch schon mal, dass viele von uns reiten ja mit einem sehr losen Sattelgurt, weil wir eben um die Rumpfkapazität wissen und die Atmung des Pferdes und da eben in der Reithalle oder auf dem Reitplatz mehr
Luft geben.
Luft geben, genau. Und das ist ein Unterschied, wenn ich natürlich Geländeritte mache. Das sollte uns hier allen klar sein. So, ja. Und auf jeden Fall war dann auch eben jemand, man hörte, dass sie sich so ein bisschen zu ihrer Freundin hin so laut beschwerte, dass es eigentlich alle mitkriegen, aber nicht so laut, dass die Frage öffentlich sich gestellt wurde, dass ja das ja total gefährlich wäre, mit so einem losen Sattelgurt zu reiten, während das Pferd fröhlich da vor sich hin piaffierte. Und dann hat sie irgendwann diese Frage gestellt, aber sehr trotzig. Und diese Frage wurde sehr kompetent und ruhig beantwortet. Also weder die Energie wurde aufgenommen, noch das irgendwie so nach dem Motto, ja, ist doch logisch, weil so und so, sondern ganz in Ruhe erklärt. Das fand sie nicht gut. Das fand sie jetzt nicht gut. Und da hat man gemerkt, es geht gar nicht darum, etwas zu verstehen, sondern es geht nur darum, seine Meinung mitzuteilen. Und das ist ein Unterschied.
Ja.
Da muss man einfach unterscheiden. Das ist ja nur, es wäre besser gewesen, sie hätte gesagt, ich finde das doof aus diesen Gründen. Das wollte ich sagen.
Ne? Ich würde andere Prioritäten setzen.
Und ich finde, das gibt ja auch Möglichkeiten, Raum, damit umzugehen. Aber nicht, wenn man diese Idee hat, man möchte eigentlich nur darüber weiter meckern. So.
Ja. Ja, das ist auch genau nochmal so ein Thema. Man kann ja auch mal uneinig sein in der Prioritätensetzung, ne?
Wie zum Beispiel,
für mich, ich habe das Gefühl, das ist total gefährlich. Ich habe das Gefühl, man muss den Sattelgurt enger machen.
Genau,
voll. Das ist ja was völlig anderes, als wenn ich ein lautstarkes Gemecker darüber anfange. Ja.
Ja.
Genau. Ja. Kann man anders mit umgehen. Ja, so viel zum Thema Kursatmosphäre und was sie macht.
Ja.
Und da sind ja manchmal Kursarrangeure beteiligt, dass sie sich sehr bemühen, das positiv zu gestalten, die Kurs halten. Viele, viele Teilnehmer bemühen sich ja auch aktiv darum, da positiv beizutragen. Ich finde aber auch, es ist gefühlt besser geworden eigentlich die letzten Jahre. Dass ich zumindest den Eindruck habe, auf meinen Kursen seltener, sag ich mal so, Trotzköpfe sitzen zu haben. Also es ist eine sachlichere Atmosphäre, auch wenn mal kritische Fragen gestellt werden oder Sachen in Zweifel gestellt werden oder so. Es ist ein anderer Ton. Ich finde es besser. Ich weiß nicht, ob das anderswo auch so ist.
Mir begegnen ganz oft tatsächlich, dass ich das erstaunlich finde, dass Schüler, die jünger sind oder auch Teilnehmer, Kursteilnehmer, die ich jetzt das erste Mal kennenlerne, die jünger sind, ich finde, die können sehr gut Fragen stellen, die auch kritisch sind, die sie aber nicht doof formulieren.
Ja.
Und das brauchte aber für mich ein paar Momente, weil ich so auf die Energie gewartet habe, die dann vielleicht so mitschwappt, so nach dem Motto, da kommt es nochmal um die Ecke. Und das war überhaupt nicht so, das war sondern ganz ruhig, neutral gefragt, aber auch natürlich kritisch in dem Sinne, aber wirklich darauf interessiert und man hat gesehen, diejenige möchte sich eine Meinung bilden.
Ja.
Bilden. Sie möchte keine Meinung, die sie selber schon hat, wieder gesagt bekommen, noch sich bestätigt fühlen, sondern sie möchte sich eine Meinung bilden. Das ist ein Unterschied. Ja. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und es gab auch schon Situationen, wo ich gesagt habe, kann ich gerade gar nicht so in zwei Sätzen beantworten und muss ich einen Moment drüber nachdenken. Würde ich gerne darauf zurückkommen, nochmal auf die Fragen.
Ja. Das ist auch was, was ich häufig sage.
Und dann, dass wir zum Beispiel beim Mittagessen oder in der zweiten Theorie nochmal drüber sprechen.
Gibt es, was ist eigentlich, wir haben mal darüber gesprochen, glaube ich, in der Trainergruppe, Franzi, was ist die Wendung, die du am häufigsten benutzt im Unterricht?
Die Redewendung, die ich am häufigsten benutze. Satz. Der Satz. Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde vor ein paar Jahren, würde ich sagen, da habe ich ganz viel das Nachgeben der Hand in allen verschiedenen, ich glaube, ich habe 500 verschiedene Worte dafür gefunden. Sätze, Redewendung, weil es wirklich, wo kommt es endlich an, dass die Hand, die Eisenfaust, dass sie losgelassen wird. Das auf jeden Fall. Ich glaube, was ich ganz oft benutze, ist, kannst du das fühlen, kannst du das wahrnehmen? Und ganz viel, dass ich selber das Wort Ruhe, ruhig, gut, also dass ich das eben mit reinbringe. Da muss ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen aufpassen. Ich habe ja viele Schüler, die ich schon sehr lange begleiten darf und dementsprechend auch die Pferde, dass da schon mal die ein oder andere Situation gegeben hat, wo das Pferd gestoppt hat und gesagt hat, du hast gehört, was die Frau da gesagt hat. Das war jetzt gerade gut. Gib mir was dafür, dass wir sagen müssen, wir ändern es. Das ist auf jeden Fall eine Rede, also dass ich eben nachfrage, wie fühlt sich das für dich an? Das Wort wäre ruhig und der Sound, wir wissen ja jetzt seit Jana, wir müssen unterscheiden können, ist schon, dass ich den Takt manchmal frecherweise angebe. Und dass dieses oder dass ich das manchmal mit reingebe oder Takt, dass ich das mit sage. Genau, und da bin ich aber jetzt nochmal geschulterer und vorsichtiger mit diesen Geräuschen.
Ja.
Und wir wissen ja auch, Descente de voix war das, glaube ich.
Descente de la voix oder shut up.
Shut up, halt den Mund, dass ich öfter versuche, auch Pausen einzubauen. Da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch. Und zwar, als ich in der Schweiz war mit der lieben Andrea, die gesagt hat, wenn sie selber im Unterricht ist, ist es ihr oftmals zu viel, wenn zu viel geredet wird. Sie braucht Raum für Ruhe, wo sie arbeiten kann, um eben auch für sich selber eine Rückmeldung zu holen, für sich, für das Pferd. Und das habe ich mir auch, habe ich auch etwas mehr im Hinterkopf, dass ich versuche, Aufgabe erklären, Moment wirken lassen, Pause und nicht direkt weiter reinrede.
Ja.
Bei was dir?
Ja, auch die Frage, hast du das gespürt oder hast du das gemerkt? Fühlst du, was ich meine? Wenn ich gerade ein positives Feedback gebe und sage, das war jetzt total super, dann ist es mir ja wichtig, wenn der Schüler selbstständig weiterarbeiten soll, dass er selber gemerkt hat, was das Gute war. Wenn er selber den Unterschied nicht gemerkt hat, kann er ja nicht wirklich damit weiterarbeiten.
Absolut.
Das ist ein Ding. Sonst gefühlt der am häufigsten benutzte Satz in der Beantwortung von Fragen ist, kommt drauf an. In der Einleitung zur Antwort, weil häufig ist das so, sind das so Fragen, die auf entweder oder ausgerichtet sind. Und dann ist das die häufigste Antwort. Ist das so oder ist das so? Das kommt drauf an.
Mhm.
Und was du gerade sagst zum Thema Stille, da sind, glaube ich, auch die Wahrnehmungen sehr verschieden von einzelnen Schülern. Manche brauchen die Ruhe und brauchen da auch mehr von. Und andere werden unsicher, wenn es ruhig ist. Und dann sage ich manchmal so, wenn du mich jetzt nichts sagen hörst, dann, weil ich das gerade total super finde. Und weil du die Korrekturen, die ich sonst anbringen würde, gerade immer schon selber machst. Ja, gut, aber da gehen wir jetzt sehr ins Detail zu unserem Unterrichtserleben. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen auf dem Zettel, Franzi.
Genau, wir haben noch mal ein paar Themen, die wir in dem Moment auch, wo wir gerade das Thema Fragestellung hatten und auch wie wir Fragen stellen, wem wir Fragen stellen. Und das ist etwas, worüber wir uns auch schon mal so unterhalten haben und wo ich gedacht habe, da würde ich gern mal über das Thema Ideale sprechen, beziehungsweise wen wir idealisieren und warum. Also wenn wir jemandem die Rolle zuteilen, ob das jetzt der Reiter ist oder der Trainer oder beides, wie wir eigentlich auf denjenigen schauen und was wir oftmals erwarten.
Mhm.
Und ob das überhaupt mit dem, was wir uns da so vorstellen, deckungsgleich sein kann.
Ja, da habe ich ganz viele Gedanken mehr gemacht zu dem Thema im letzten Jahr.
Mhm.
Hast du selber das Gefühl, dass du eine eigene Geschichte zu diesem Thema hast? Also Leute, die du als Vorbilder hast oder als Trainer hast, wo sich dein eigenes Bild davon verändert hat, was das bedeutet?
Ja, natürlich sehr, sehr stark, wenn ich jetzt daran denke, wie wir das erste Mal mit Freunden zusammen zu einer öffentlichen Arbeit von Band gefahren sind. Und ich damals, ist auch mega. So, ich werde jetzt noch.
Wie alt warst du damals, Franzi?
Ich habe ja 19.
Ja.
Wenn ich das jetzt erzähle, werde ich rot. Das ist witzig.
Ja, das kann ich sehen. Komischer Farben im Bildschirm.
Und zwar sind wir. Da gab es vorne das Tor noch nicht bei euch. Wir sind auf den Benz, also auf euren Innenhof gefahren. Damals.
Das war schon hier.
Nee, da warst du noch nicht. Da warst du noch nicht da.
Das war schon klar. Aber war das auf Lindegor?
Ja, das war auf Lindegor.
Okay.
Und wir sind auf die Hofeinfahrt, sondern auf die Privateinfahrt gefahren. Also ich bin gefahren.
Mhm.
Und weil das Navi sagte, ja, wir sind hier. Und dann bin ich darauf gefahren. Wir sind halt so auf den Innenhof gefahren, wo ja sofort klar war, also hier ist es jetzt, wir sind jetzt hier nicht richtig. Und Ben kam so ganz entspannt aus der Tür und hatte auch, ich weiß noch, er hatte eine Tasse
in der Hand. Eine Tasse in der Hand.
Und ist so auf uns zugekommen. Und ich saß am Steuer und ich habe den Kopf so runtergemacht. Ich habe den Kopf runtergemacht und gesagt, ich kann nicht mit ihm sprechen, das geht nicht. Und dann, oh, das war so witzig. Ich war wirklich total starstruck und habe gedacht, nein. Und ich habe jetzt auch gerade was falsch gemacht. Ich kann jetzt nicht mit ihm sprechen. Ich habe den Kopf runtergemacht. Und dann hat der Rest der Truppe das kurz übernommen. Weil ich konnte ja nicht sprechen. Ich muss ja auch ein Fenster eigentlich runtermachen. Konnte ich auch nicht. Ich glaube, meine Beifahrerin oder diejenige, die hinter mir saß, hat das Fenster runtergemacht. Es war sehr witzig. Und Ben hat uns begrüßt, sehr freundlich, und hat gesagt, ja, da könnt ihr einmal hier wieder zurückfahren und dann nehmt ihr die nächste Einfahrt. Da habt ihr auch genug Platz und vielleicht könnt ihr auch direkt vor der Reithalle parken. So nach dem Motto. Und ich habe gesagt, ich kann erst losfahren, wenn er wieder weg ist. Weil ich hatte den Kopf ja unten.
Er hatte für dich so ein bisschen Star.
Es war zu viel. Rolle. Ich habe nicht erwartet, ihn jetzt in so einer Situation. Also das war für mich zu viel. Das war für mich zu nah zu viel. Und ich fand das ein bisschen, das war zu doll. Ja. Und ich bin ja sonst schon sehr, wo steht das Klavier? Und aber das hat mich so overwhelmed damals. Und dann, waren wir aber ja eben da. Und man muss dazu sagen, damals, als diese öffentliche Abendarbeit noch war, einmal im Monat, da sind Busse gekommen. Das heißt, da war auch richtig Remi-Demi zum Teil, wenn da irgendwelche Busse angefahren kamen und da eben einen Haufen Leute rausgeschmissen haben. Und wir hatten dann die Abendarbeit und das war meine erste Begegnung mit Ben. Viel später bin ich ja erst ins Praktikum. Und natürlich, wenn man sich dann mehr und mehr kennenlernt, dann gibt es natürlich auch genau das. Es ist ja viel menschlicher. Aber ja, umso weniger man jemanden kennt oder nur aus Filmen, Büchern. Ich kannte ja Bent aus seinen Büchern, von Kunst der Könige, von Lehrvideos. Ich kannte ihn von NDR-Beiträgen. Das war ja wirklich, wirklich für mich so wow. Und und das hat sich natürlich im positiven Sinne viel nahbarer verändert, weil sonst könnte ich für mich ja gar nicht in einer Lernatmosphäre sein.
Ja.
Und dass auch das Gefühl ist, dass dass nobody's perfect. Und das war ja auch von Anfang an, wurde das ja auch immer, wenn Ben was über seine Pferde erzählt hat oder das, was er gerade mit seinen Pferden arbeitet, hat er immer ganz klar kommuniziert, was er für Fehler gemacht hat oder was er versucht gerade besser zu machen oder.
Mhm.
Und das ist mir oft begegnet, wenn dann neue Praktikanten oder auch Wochenschüler gekommen sind, die gleiche erste Idee hatten, oh, Ben, so. Und sag ich, ja, aber du bist nämlich mit dem Auto auf seinen Innenhof gefahren. Es ist gut, dass er, weißt du, was ich immer denke? Es ist gut, dass er sowas immer vergisst. Das ist hervorragend. Auf jeden Fall.
Dass, du warst, glaube ich, nicht die Erste und nicht die Letzte.
Ach nein, das glaube ich auch nicht. Aber in dem Moment habe ich ja auch Gott. Und das dann ganz oft überhört wurde, wenn er von seinen Fehlern berichtet hat mit seinen Pferden.
Ja.
Dass das überhört wurde und dass es dann auf so ein Podest gehoben wurde.
Ja. Das nehme ich ganz viel wahr, dass man, leichter bei Männern übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, dass Leute, die man als Lehrer hat oder als Vorbild irgendwie sieht, weil sie natürlich fortgeschritten sind in irgendwas, was man vielleicht auch lernen möchte, auf verschiedenen Ebenen idealisiert werden oder auf ein Podest gesetzt werden, wo sie gar nicht drum gebeten haben vielleicht. Und das gibt aber dann das Potenzial für eine Enttäuschung. Und zwar nicht auf einer Ebene, dass derjenige irgendwas nicht kann, was er aber können sollte oder wo er gesagt hat, dass er das kann oder nicht weiß, etwas nicht weiß, obwohl er gesagt hat, dass er das weiß, sondern dass durch diese starke Idealisierung man eigentlich nur, also derjenige dazu verdammt wird, daran zu scheitern, wenn man länger dran bleibt, ne? Wenn man im Kontakt bleibt und sich damit näher auseinandersetzt, weil das natürlich kein Mensch leisten kann. Und weil derjenige vielleicht gar nicht weiß, in welche Situation man ihn da stellt und was man da für eine Erwartungshaltung an ihn hat. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema, was aber ja eigentlich jeder nur für sich selber angehen kann. Also manchmal habe ich den Eindruck, es gibt manche Leute, die sind serienweise enttäuscht von anderen Menschen. Und dann liegt das ja vielleicht nicht an den anderen Menschen, sondern an der Erwartungshaltung, die man hatte an diese Menschen, möglicherweise eben auch ohne die zu kommunizieren. Und genau wie wir das eben hatten mit den Fragen, ja, man hatte die wurden nicht beantwortet, ja, vielleicht hat man sie gar nicht gestellt und hat nicht nachgebohrt. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und was ich halt noch interessanter finde, eigentlich im Moment und im Zeitgeist, finde ich, was du eben schon bemerkt hast, dass du so spannende, reflektierte Nachfragen kriegst, besonders von jüngeren Schülern, so ganz wertungsfreie Nachfragen, dass ich glaube, dass das etwas ist, was sich verändert und dass ein größeres Bewusstsein bei jüngeren Menschen dafür besteht, dass die Welt so nicht funktioniert. Dass man die Menschlichkeit sieht, obwohl wir eine riesige Welt haben mit sozialen Medien und so weiter, wo eigentlich genauso das Reale mehr und mehr verwischt wird, ne? Man hat den Filter überall drüber und so weiter. Aber es ist mehr und mehr vielleicht auch ein Bewusstsein dafür da, dass solche Sachen gefiltert sind und dass überall ein Filter drüber liegt und dass man eigentlich, wenn man etwas wahrnimmt, immer versuchen muss zu gucken, okay, was bleibt übrig, wenn ich diesen Filter wegnehme und welche Filter lege ich eigentlich in meiner Wahrnehmung darüber? Das finde ich ein extrem spannendes Thema, gerade wenn man das so generationenübergreifend sieht, wo ich den Eindruck habe, dass die jüngere Generation mehr Leute hat, die darin eigentlich fitter sind und schneller sind.
Ja, das ist eben halt genau der Punkt, warum wir ja auch immer schauen oder sich zu überlegen, was sehe ich, also was, weil ich sehe auch immer was in dem anderen, was ich gerne vielleicht von mir selber sehen möchte. Und die Frage ist dann ja, was sehe ich denn aber auch den Menschen, der wirklich vor mir steht? Und ich finde das auch, was du gesagt hast, dass ich wirklich schon sehr, sehr viele sehr tolle Frauen kennengelernt habe, wo ich sagen würde, wow, sehr Vorbild, sehr viel Vorbild in dem, wie sie ihr Leben meistern und das eben gar nicht und trotzdem sie nicht idealisiert habe.
Ja.
Während, und das sehe ich genauso wie du, gerade auch wenn wir jetzt bestimmte, es gibt ja immer Modeerscheinungen in Ausbildungstechniken und auch in Trainern, wenn ich jetzt so gucke, das ist so ein bisschen manchmal, dass dann, ich sag mal, es einen weiblichen Part gibt, die bestimmte Sachen erklärt, unterrichtet und dann kommt er. Und das gibt natürlich genau diesen Move auch, dass man selber auch so denkt, huhu, wow, so. Sie ist die Vorband, warum auch immer, warum auch immer, so muss ja gar nicht, aber so ist es, sie ist Vorband und dann kommt der Hauptact.
Ja.
Und alle sind so ein bisschen, und das kann man natürlich, und ich würde mal vielleicht sagen, das wurde früher nochmal viel mehr, nochmal viel deutlicher gemacht. Jetzt ist das natürlich auch in vielen Sachen abgeschwächter oder nahbarer, aber das liegt natürlich auch darum, wie viele jetzt damit umgehen. Dass es nicht mehr so ein Gefühl gibt, oh, da kommt XY, den weiß ich gar nicht, wie ich den ansprechen soll. Und das hat sich jetzt verändert.
Ja.
Derjenige wird deutlich mehr als Mensch wahrgenommen oder auch genauso angesprochen.
Das ist der Rollenunterschied, den du auch gerade nochmal angeschnitten hast, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass so uns sowas, diese Überhöhung häufiger passiert und in der Vergangenheit noch viel doller, denke ich, bei Männern als bei Frauen.
Mhm.
Und wo ich mich natürlich gerade mit auseinandersetze, und da schlagen wir jetzt einen Bogen zu einem anderen Thema, ist, wenn es dann um solche Themen geht wie historische Figuren, Stichwort alte Meister, wo das, glaube ich, genauso passiert. Also nur noch viel stärker, weil die können sich noch viel weniger dagegen wehren. Dass man aus jemandem, der halt schon tot ist und ein Buch geschrieben hat, was sich als irgendwie wichtig erwiesen hat in der Geschichte, ganz schnell so eine Art Heiligenfigur stilisiert und einfach davon ausgeht, das, was derjenige sagt, das ist jetzt irgendwie Gesetz und absolut richtig und daran hat man sich auf jeden Fall zu orientieren, dass da auch so eine Überhöhung stattfindet, die ja gar nicht ihre Berechtigung hat, weil auch dann sieht man den Reiter, der, wenn wir jetzt auf alte Reitmeister gucken, auch dann sieht man den Reiter mit seinen Bemühungen und seinem Weg und den Fehlern, die er gemacht hat und den Meinungsänderungen, die er gehabt hat und den Erfahrungen und so weiter, sieht man dann ja auch nicht mehr.
Richtig.
Und kann dann eigentlich weniger draus lernen, wenn man ihn so stark überhöht. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich mich quasi gerade live mit auseinandersetze, Thema Steinbrecht.
Absolut. Also genau, Steinbrecht, aber eben natürlich auch viele andere. Und dann eben für mich gerade der Blick, so wenn ich jetzt in unser Zeitalter schaue, Trainer, Reitmeister, wer wird wie anerkannt und warum und wie werden bestimmte, woran wird Erfolg gemessen? Und auch da glaube ich, dass durch die jetzt Generation, die jetzt kommt, die werden Dinge, da wird sich einfach vieles tun, auch im Reitsport. Da wird vieles nicht mehr so hingenommen. Weil junge Menschen sich viel früher mit Tierwohl auseinandersetzen und viel mehr die Möglichkeit bekommen, anders auf Tiere zu schauen. Da habe ich gerade auch mit einer Schülerin mich kurz drüber unterhalten. Wir haben Online-Unterricht gemacht und sie ist geritten. Und dann hatte sie so gelacht. Ich so, oh, was ist? Und dann sagt sie, ja, meine Nichte sitzt gerade im Hintergrund und reitet mit auf dem Holzpferd. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, dann kann sie auch ein Stöpsel schon ins Ohr kriegen, dann können wir schon weiter, kann sie auch zuhören. So, haben wir gelacht. Und dann habe ich nochmal gesagt, wie alt, also 3 Jahre.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ja. Und sie wächst ja aber mit einem ganz anderen Bild auf, wie Pferde gehalten werden, wie Pferde trainiert werden auf. Das heißt, viele haben jetzt ein ganz anderes Bild über, wie Pferde aussehen, wie viele Kollegen bemühen sich und informieren über Ausdrücke von Pferden, Mimik, was passiert im Pferd, was auch im Pferdekörper, richtige Trainingsweisen. Also wir werden ja, wenn ich jetzt im Internet schaue, wie viele tolle Trainer bieten Lehr- und Weiterbildungsmöglichkeiten online an, dass man sich vieles, vieles anschauen kann und eine Idee kriegt, wie es aussehen könnte. Das sind ja jetzt nicht mehr 2 oder 3, sondern das sind ja so viele.
Mhm.
So viele Möglichkeiten, wie man sagen kann, wie könnte Training eigentlich mit dem Pferd aussehen?
Ja. Was gleichzeitig für viele ja auch eine Wahnsinnsverwirrung schafft, ne? Weil jetzt mal offensichtlich wird, ich glaube, früher war das halt auch so, es war halt sehr begrenzt, wozu man Zugang hatte. Gerade vor dem Internet natürlich noch. Es war sehr begrenzt, wozu man Zugang hatte. Und dann hatte man, wenn man Glück hatte, irgendwie Zugang zu 3 Trainern und konnte dann sagen, ja, okay, das hier scheint mir mehr zu liegen oder da scheint mir mehr dran zu sein. Und dann hat man welche aussortiert. Und jetzt hat man natürlich ein Wahnsinnsangebot. Und ich glaube, jetzt wird halt auch deutlicher für den Einzelnen die Verantwortung des Sortierens. Also, dass er selber genauer hingucken muss, okay, was ist das, was da passiert, sich da auch kritisch zu verhalten muss, weil eben nicht auf den ersten Blick auch ersichtlich ist, wie viel Hand und Fuß ist an dem, was ich da kriege. Wo führt das hin? Welche Mittel werden da gewählt und so weiter? Das ist ja nicht auf den ersten Blick transparent, weil eben Hinz und Kunst auch so eine Plattform machen kann und irgendwelche Videos verkaufen.
Absolut. Und dann bin ich wieder bei dem, dass ich sage, man kann sich da sehr viel Inspiration holen und auch eine gute Möglichkeit finden, eben unter bestimmten Begriffen sich schon mal etwas zu sortieren, einzusortieren. Und der nächste Schritt ist für mich immer, dass ich mir sage, okay, wer ist denn für mich persönlich gerade gut erreichbar? Wen kann ich mir anschauen? Wo kann ich eine Info kriegen? Wo kann ich auch, und so geht es mir ganz oft, den Menschen in echt auch fühlen? Wie oft habe ich Menschen im Internet mir angeschaut und habe gedacht, ah, okay, klar, und habe diesen Menschen echt komplett anders wahrgenommen. Mhm. Das war wirklich verrückt. Und da immer wieder zu sagen, okay, wo guckt wirklich derjenige, wenn mit mir zusammen auf mein Pferd ist, ganz da, ist präsent, das ist, finde ich, für mich dann immer ein ganz großes Ausschlusskriterium, wenn ich sage, ich kann vielleicht nicht so viel reisen mit meinem Pferd. Das heißt, was ist bei mir in der Nähe, was sind meine Möglichkeiten? Das sind ja alles Dinge, die ich dann wiederum, wo es sich etwas verkleinert. Oder wo kann ich sagen, ich reise selber, aber wo komme ich dann hin? Was schaue ich mir dann an? Auf jeden Fall. Mhm. Aber wir sind, genau wie du sagst, wer die Wahl hat, hat die Qual. Mhm. Aber das ist auf der anderen Seite auch dann, das ist dann der Bildungsauftrag, den wir selber haben.
Ja.
Und ich kann nur für mich sagen, ich habe mir damals sehr viele verschiedene Trainer angeguckt. Ich hatte eine Richtung, natürlich, aber ich habe mir sehr viele verschiedene Trainer angeschaut. Und ich habe dadurch, dass ich da vor Ort war, mir das live angeguckt habe, sofort immer ein Gefühl gehabt für, das ist es jetzt für mich oder das ist es noch nicht. Mhm. Und ich finde, so kann man es für sich immer noch mal wieder verorten, weil ich jemand bin, ich brauche halt auch das Auge vor mir dann.
Ja. Live erleben, live reinfühlen.
Live erleben, live reinfühlen. Und das kann man natürlich zusätzlich noch unterstützen. Mhm. Dafür gibt es eben ein tolles Angebot und tolle Kollegen, die vieles, 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 vieles möglich machen. Aber eben sich dann nochmal anzuschauen, was kriege ich eigentlich wirklich, was möchte ich fühlbar haben. Und das ist ja wiederum der andere Punkt, was ich gerade sagen wollte, dass sich viele Menschen jetzt auch viel mehr damit auseinandersetzen, wie geht es mir, wie sind meine Bedürfnisse und ja auch der Kontakt zueinander, zwischenmenschlich, deutlich mehr auch in den Vordergrund rückt und das einfach sehr, sehr wichtig ist. Und auch da sehe ich einfach diese ganzen Sachen in echt viel wichtiger und viel höher nochmal als ich mache nur online.
Ja. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du jetzt sagst, man muss sich das ja auch angucken und man muss reinfühlen können? Ich kriege ab und zu mal Anrufe, wie neulich, von einer unserer Hörerinnen. Also sie möchte gerne als Schülerin kommen und ob das auch geht ohne eigenes Pferd. Wie ist denn das bei dir jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, du, ich möchte eigentlich gerne mal reinfühlen, welche Möglichkeiten hat man bei dir reinzufühlen? Also natürlich kann man eine Probestunde mit dir vereinbaren, dann sieht man dich selber aber gar nicht bei der Arbeit. Welche Möglichkeiten haben jetzt Schüler bei der neuen akademischen Reitkunst Königsburg?
Ja, also wir haben natürlich einmal die Möglichkeit, das habe ich auch schon gehabt, dass ich kontaktiert wurde und dass ich gesagt habe, Mensch, wir sind meistens vormittags bis frühen Nachmittag machen wir unsere Pferde oder sind auch auf dem Hof und da können sich immer alle anmelden und können gerne vorbeikommen und dann gibt es halt auch immer dass wir verschiedene Pferdearbeiten nochmal sprechen, dass man da auch Fragen stellen kann oder einfach auch mal zugucken darf, um eine Idee zu entwickeln. Wir sind natürlich jetzt auch zwei Trainerinnen auf einem Haufen. Das ist natürlich auch immer ganz cool. Und dann machen wir eben halt auch, haben wir gesagt, wir wollen ganz klar den Fokus auch auf die Präsenz, also auf das, was jetzt ist, ausrichten. Und haben zusammen nochmal Kurse, Tanja und ich, haben aber auch jetzt über die Winterzeit, weil bekanntlich, man sagt sich ja immer, im Winter habe ich weniger zu tun. Ja, genau, weil es dann wenig Matsch ist. Also man hat ja auch genauso viel zu tun. Aber, dass wir gesagt haben, wir würden gerne eben so Themenabende anbieten. Und das fängt jetzt an im Oktober und geht dann bis in den Januar erstmal rein, dass wir sagen, Mensch, da können alle vorbeikommen, die wollen, die Lust haben, sich anmelden über die Seite Akademische Reitkunst Königsmoor. Und dann kann man sich eben angucken, Theorie, Praxis, gucken wir mal, aber auf jeden Fall die Theorieabende und sich dann eben auch nochmal austauschen. Weil ich glaube, ganz oft ist dieses nochmal diesen Moment mehr Zeit haben, wirklich im Gespräch zu sein. Ja. Und das finde ich einfach ganz, ganz gut. Aber ansonsten, genau, sich melden und vorbeikommen. Also das ist tatsächlich auch was, wo ich auch immer wieder sage, wenn ihr Interesse habt, jetzt nicht nur hier oder bei euch, sondern bei einem anderen Trainer, einfach mal freundlich anschreiben und fragen, was sind die Möglichkeiten?
Ja.
Kann man da mal zum Zugucken kommen oder zum Gespräch oder gibt es da vielleicht auch irgendwo eine öffentliche Abendarbeit oder Morgenarbeit oder wie auch?
Ja.
Das ist eben das, was ich ganz, ganz gut finde, um das nochmal ganz kurz zu sagen. Dass auch da gab es auch eine ganz interessante Studie zu, und zwar, dass die in den oder 90er, 2000er Kinder, dass es da noch völlig normal ist, dass man irgendwo anruft, eine Frage stellt, wenn man am Bus steht und sagt, wann kommt der nächste Bus, dass man jemanden fragt, der auch da steht. Ne? Also diese Dinge oder nach dem Weg fragen oder sowas, das kenne ich auch noch. Frag eine Frau und die sagt dir, bei der Apotheke musst du links und beim Bäcker rechts. Der Mann sagt dir, hier über die B75 musst du fahren, dann rüber kurz A1, dann bist du da. So, überleg dir, wen du fragst. Und dass dann eben auch Kinder gefragt wurden oder Jugendliche, die jetzt eben halt viel mehr mit dem Mobilfon groß geworden sind, die machen alles über Apps.
Ja.
Dann schreibe ich eine Mail, dann gucke ich auf die App. Das heißt also, wir müssen immer wieder darauf achten, zu sagen, diesen Kontakt zum anderen Menschen hin, das ist so wichtig, dass man da, und das mache ich mittlerweile auch, ich rufe ganz oft an. Ich kriege manchmal Anfragen und dann rufe ich zurück. Dann geht jemand ans Telefon und sagt, ja, hi, du hast angerufen, du hattest ja eine Anfrage. Oh Gott, du rufst an? Ja, ich bin es. nein, aber das ist eben total wichtig. Und dann kann man manchmal auf kürzerem Wege, finde ich, nett ins Gespräch kommen.
Ja.
Ich fühle den anderen nochmal, der andere fühlt mich auch nochmal. Und es gibt eine ganz andere Basis als manchmal selbst eine Sprachnachricht.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist was anderes, das ist einfach so. Und da finde ich das einfach ganz, ganz toll, wenn wir auch in der Pferdewelt nochmal sagen, dass es einfach gut ist, im Kontakt und im Gespräch zu sein.
Ja. Also ich kenne das Gefühl, dass man Hemmungen hat, irgendwo anzurufen. Sehr spezifisch für bestimmte Situationen.
Ja.
Okay. Also dänische Landwirte anrufen ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Die haben in der Regel, erstens sind sie sehr mundfaul und zweitens, wenn sie reden, haben sie einen schweren Akzent. Und wenn ich dann nachfrage, weil ich es nicht verstanden habe, wiederholen sie genau das, was sie vorher auch gesagt haben, in genau dem gleichen Tonfall, mit genau dem gleichen Akzent, in der gleichen Geschwindigkeit, höchstens lauter. Und das ist nicht meine Stärke. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Also an alle da draußen, die vielleicht auch Hemmungen haben, irgendwo anzurufen, wir fühlen es. Aber bei uns kann man anrufen, wir beißen in der Regel nicht. Wir sagen höchstens, passt gerade nicht, kann ich mich später zurückmelden.
Genau, das ist auch was ich dann schnell sage oder mir das eben kurz notiere und dann zurückrufe. Das finde ich dann auch immer, das ist dann auch immer ganz praktisch, dass man das dann so zusammengebastelt kriegt. Ja, auf jeden Fall. Ja, Katrin, ich habe tatsächlich noch so ein paar Sachen auf meiner Liste.
Ja, wir kriegen auch nicht alle Themen durch, die wir für heute aufgeschrieben haben.
Nein, ich glaube nicht. Und zwar würde ich gerne, und da hatten wir im letzten Podcast oder als wir uns so unterhalten haben, und zwar hattest du angesprochen, dass du eine Unterhaltung hattest mit einer Dame zum Thema Pferdeleid. Was Pferdeleid ist. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
Und da wollte ich nochmal reingrätschen.
Ja.
Vielleicht können wir es auch heute nur anschneiden und wir müssen
Ja.
noch mal beim nächsten Mal genauer drüber
Ja,
sprechen.
und da können wir vielleicht auch, also wie zu manchen anderen Themen, die wir heute auch angeschnitten haben, also die Sache mit dem Idealisieren und dem Idol, bin ich auch gespannt, ob wir Hörer haben, die da ja noch was zu loswerden möchten. Wir nehmen eure Beiträge gerne mit rein. Aber auch zu diesem Thema fände ich es total spannend, mehr Stimmen zu hören. Und zwar hat mir jemand gesagt, ich kann das nicht ertragen, also jemand, der auch im Pferdebereich tätig ist. Ich kann das nicht ertragen, wenn Pferde leiden. Soweit erstmal irgendwie eine nachvollziehbare Aussage. Dann klang aber durch, und das hat mich stutzig gemacht in dem Moment, wenn etwas unklar ist. Also, dass zum Beispiel eine unklare Hilfengebung Pferde ja verwirren kann, soweit so klar. Und dass das aber als ein massives Pferdeleitproblem gesehen wurde. Und da habe ich erstmal gestockt, weil da habe ich gedacht, ich war schon oft verwirrt in meinem Leben, aber das hat mich nicht automatisch in Leid gestürzt. Und so sehe ich das eigentlich auch bei Menschen und so sehe ich das auch bei Pferden. Also ein Pferd kann sagen, finde ich unklar und kann dann beschließen, na, du bist halt unklar, ich mache hier meinen Stiefel weiter. Ne? Und ein Pferd kann vielleicht auch Aufregung darüber äußern, aber dann kommt auch diese Aufregung ja irgendwo her. Das ist ja nicht einfach nur Verwirrung. Und Unklarheit, die Pferdeleid verursacht und die dem Pferd Stress bereitet. Sondern Stress und der, würde ich dann auch sagen, negative Stress, der kommt ja daher, dass das Pferd einen Druck fühlt. Dass es etwas soll und es versteht nicht was und es fühlt aber einen ganz dringenden Druck, dass es das jetzt soll und es weiß aber nicht wie und es weiß nicht was. Und das fand ich eine sehr interessante Verwirrung von meiner Seite in dem Augenblick, wo wir großes Leitpotenzial sehen und womit das vielleicht auch verbunden ist. Nämlich, dass das vielleicht auch mit bestimmten Trainingsansätzen verbunden ist, dass Verwirrung als sehr stressend oder sehr stressig und als leidvoll erlebt wird beim Pferd. Umgekehrt aber auch, was habe ich selber als Mensch für einen Hintergrund, dass Verwirrung für mich so viel Stress assoziiert sofort. Also, denn in diesem Fall war nicht die Rede davon, dass es für manche Pferde stressig ist und für manche Pferde leidvoll, sondern eigentlich so ein bisschen generalisiert. Also Unklarheit, Verwirrung ist für das Pferd schlimm.
Und ich kann jetzt, muss ich kurz reingrätschen, in dem Moment, wenn ich diese Aussage höre, wenn es generalisiert wird,
Ja.
egal ob jetzt im Pferdebereich oder, weiß ich sehr genau oder habe sehr gut ein Bild, das ist derjenige selber.
Ja.
Weil in dem Moment würde ich wieder den Satz von dir, kommt drauf an, reinbringen
Ja.
wollen, weil wenn du es ja wahrnimmst oder beobachtest, wir haben mit so vielen unterschiedlichen Pferden zu tun. Und natürlich gibt es bestimmte Dinge, wo ich sagen kann, ah, das habe ich schon mal gesehen, ich habe eine Idee. Das ist aber nicht bei jedem Pferd so. Und es
Ja.
gab auch schon Situationen, wo ich sage, das kenne ich, das machen wir genau so. Nicht. Falsch, machen wir anders. Verdammt. Und ich mir total sicher war und gedacht habe, ja, guck mal, du musst immer auf jeden Einzelnen schauen. Und dann, sehr witzig, als du angefangen hast zu erzählen, dass wir alle ja vielleicht so ein bisschen den Kopf zurücknehmen und sagen, na ja. Ich kann aber von mir selber sagen, ich bin in bestimmten Situationen, wenn ich verwirrt bin, dass ich in eine Stresssituation für mich selber komme,
Ja.
die eben auch mich in eine Situation, wo ich mich super unwohl fühle.
Ja.
Und dass ich dann in dem Moment gedacht habe, oh ja, das ist nicht so, passiert nicht sehr häufig, aber es gibt bestimmte Situationen, wo ich nicht weiß, okay, was machen wir, was soll ich tun? Und mich das stresst.
Ja, aber
Angepasst,
warum?
genau, das ist die interessante Frage. Warum? Warum stresst mich das? Habe ich das nicht gelernt, damit umzugehen? Habe ich mal schlechte Erfahrungen damit gemacht? Es gibt ja verschiedene Faktoren, die uns dahin bringen.
Ja.
Aber auch da gilt ja, das zu generalisieren. Und es gibt ja auch schon ein, ja, wie soll man das formulieren? Eine bestimmte Richtung, zum Teil im Pferd, in der Pferdeausbildung, wo man fast eigentlich gar nichts mehr darf. Am liebsten noch nicht mal angucken, weil das könnte sie auch verletzen, die armen Pferde. Auch das nicht. Reiten auch nicht trainieren, auch gar nicht, weil es ist alles ganz, ganz schlimm. Das ist auch ein Teil, den ich wahrnehme, wo ich sagen muss, okay, so funktioniert es halt auch nicht. Also für mich jedenfalls nicht. Das kann jeder für sich auch immer noch entscheiden und aus bestimmten Situationen heraus so und so für sein Pferd und sich entscheiden. Aber wenn ich so doll Unsicherheit schüre im Schüler mit seinem Pferd, dass nachher gar nichts mehr gemacht wird, sehe ich auch nicht wirklich den Sinn dann, warum wir Pferde haben.
Ja, das ist das eine. Ich würde jetzt gerade gerne nochmal bleiben bei dem, warum ist jemand oder was kann eine Rolle spielen, dass wir das so extrem im Vordergrund sehen, selber als Mensch, dass Verwirrung Leid bedeutet für das Pferd. Also welche eigene Erfahrung könnte dahinter stecken, sowohl für einen Menschen, der das selber so erlebt, also zum Beispiel, wenn du sagst, es gibt Situationen, wenn du da verwirrt bist, dann geht es dir wirklich damit nicht gut. Dann hat das ja was Bedrohliches. Also dann dann steht für dich in dem Moment irgendeine Bedrohung im Raum. Also ich muss das jetzt wissen, weil sonst weil sonst was. Und ich glaube, manche, wer zum Beispiel mit vielen Sanktionen zu Hause als Kind das erlebt hat, ja, also dass ich sag mal, mit negativer Verstärkung gearbeitet wurde, du findest besser die richtige Antwort, weil sonst droht eine Sanktion. Du weißt besser, was du richtig machst, weil wenn du es falsch machst, droht eine Sanktion. Und dann ist es wahnsinnig wichtig, dass Klarheit herrscht, weil sonst weißt du nicht, wie du die Sanktion vermeiden kannst. Das ist das eine, was ich beim Menschen gut verstehen kann, wo das herkommt. Bei Pferden würde ich sagen, ist es nicht nur, dass die Angst vor Sanktionen Leid verursacht, sondern es kann genauso, oder was heißt Leid, also Stress verursacht, sagen wir mal, sondern es kann genauso sein, dass die Pferde so darauf gepolt sind, sich eine positive Verstärkung abzuholen. Und wenn die positive Verstärkung nicht kommt und sie nicht wissen, wie sie da jetzt drankommen, dass sie dann in ein Wahnsinns-Stresslevel reinkommen können. Mhm. Dass also sowohl positive wie auch negative Verstärkungen
und Strafen,
je nachdem, wie sie eingesetzt werden und je nachdem, was man für einen Pferdetyp hat, ne, wie das Thema kommt darauf an, dazu führen können, dass Verwirrung ein Riesenthema ist, also ein negatives Thema ist, dass Verwirrung als Problem wahrzunehmen ist. Und als Stress, negativer Stress fürs Pferd wahrzunehmen ist.
Ich sehe das genau so, dass wir eben genau das schauen können, was verursacht was. Also wenn ich in so ein Aufgeregtheitsstadium komme, und da gibt es ja Pferde, die sind so, was muss ich machen, los geht's, und das nicht wissen, dann sehr unruhig werden, was weiß ich, ne, vorne kratzen, Kopf schlagen, so gar nicht mehr auf irgendwas achten, die ja gar nicht mehr in einem Lernstadium sind, wo man Wissen vermitteln kann, sondern wo man eigentlich sagen muss, okay, also hier müssen wir uns ganz dringend mal wieder runterfahren. Und dann gibt's natürlich die Pferde, die Angst kriegen oder aufgeregt werden und sagen, ich möchte hier raus aus der Situation, das Gegenteil also. Und dann gibt es die Pferde, ja, oh, weiß ich jetzt nicht, aber da hinten ist Gras. Gibt es ja auch. Also das ist eben, und da ein gutes Level und eine gute Basis zu schaffen, wie ist dein Pferd? Wie ist dein Pferd in so einer Situation, wenn es etwas nicht weiß? Das ist ja spannend rauszufinden. Wie geht dein Pferd damit um? Versucht es das irgendwie rauszufinden? Wird es damit ärgerlich? Wird es damit aufgeregt im Sinne von eher ängstlich? Ist es ihm einfach Wumpe, weil er sucht sich was anderes, was auch immer? Wie geht dein Pferd damit um? Und wie gehst du dann damit um? Und wie gesagt, unterschiedlich. Jetzt trifft jemand, der sehr ruhig ist, auf jemanden, der sich sehr hoch fährt. Da kann wahrscheinlich der Ruhigere, zu dem Pferd, was sich eher hoch fährt, das Ganze eher in eine andere Bahn lenken. Ich sag mal, beide, die so ein bisschen hyperaktiv doll werden mit Sachen, das fährt sich dann hoch, so ein kleines Silvesterfeuerwerk. Mhm. Man denkt, ach, guck mal, das Pferd steigt, der Besitzer sagt Juhu und weiter geht's. Und das sind ja auch eben Dinge, wo man sagen muss, okay, wie kann ich dann in eine gute Atmosphäre kommen? Prinzipiell würde ich auch sagen, sollte ja eine Basis da sein, und das geht ja dann wiederum auf Beziehungsebene, dass wenn etwas Neues gelernt wird, gibt es ja immer eine Form von Verwirrtheit eventuell.
Ich würde ja mal davon ausgehen, also vor der Ausbildung steht ein gewisses Maß an Verwirrung grundsätzlich. Genau,
was ist da dieser Zweibeiner mit drei Haaren auf dem Kopf? Was passiert hier jetzt? Aber dass es da den Verwirrtheitsgrad gibt, und das bedeutet natürlich auch, wie sehr kann ich daraus sehen, wie das Pferd agiert, und wie sehr kann ich natürlich auch Sicherheit geben und sagen, guck mal, das geht so und so. Mhm. Ne? Aber es ist ja ein gegenseitiges Lernen. Ich muss ja erstmal dahin kommen, dass das Pferd mich auch wahrnehmen kann, als jemand, der Wissen vermitteln möchte. Wie ist denn derjenige?
Ja. Wir haben ja mal an, du erinnerst dich vielleicht noch dran, in einer Folge über Flow gesprochen, dass man gemeinsam in den Flow kommt. Und für mich öffnet sich hier gerade eine neue Perspektive, nämlich, dass man in den Flow ja nur dann kommen kann, wenn man schon in der Verständigung ist. Also in irgendeiner. Mhm. Also wir können in einem Flow von gemeinsamem Tun drin bleiben, dort, wo wir uns sicher verständigen können. Dort, wo wir uns nicht sicher verständigen können, steht immer so ein kleines Fragezeichen. Wie geht es an dieser Stelle weiter? Da ist zumindest der Flow ganz kurz vielleicht in Frage gestellt. So, ja, okay, wie so geht's dir weiter? Ja. Und sobald die Klarheit da ist, ist man wieder, ja, also es ist ein Flow von Klarheit, könnte man auch quasi sagen. Von Klarheit und Unklarheit. Und solange wir da drin sind, müsste es eigentlich für beide gut sein. Also solange wir im Flow sind und in der Klarheit sind, müsste es für beide gut sein. Was aber nicht heißt, dass sobald ein kleines Fragezeichen da ist, es sofort schlimm ist. Man ist vielleicht nur nicht mehr im Flow-Erleben drin in dem Moment.
Ja, und ich würde schon sagen, da steht halt, das passiert ja genau immer wieder. Also auch hier für einen selber beim Lernen.
Ja.
So, wenn ich selber in der Schülersituation bin und bekomme etwas gesagt und setze das um mit meinem Pferd und denke mir so, bin mir nicht sicher, wie wir das jetzt hier machen sollen. Dann bin ich ja auch verwirrt, aber keine Angst kriege oder denke, oh Gott, sondern dass ich sage, okay, das ist Teil davon und im Zweifelsfall frage ich nochmal nach oder ich probiere erstmal, das sind ja auch verschiedene Sachen, wie man damit umgehen kann, aber sich zu überlegen, ist es Teil des Prozesses, so die kleinen und großen Fragezeichen mal zu haben.
Ja, genau. Und da wäre ich super gespannt, das Thema auch in der nächsten Folge vielleicht nochmal aufzugreifen, hoffentlich mit ein paar Wortmeldungen von da draußen, welche Gedanken das hier bei euch da draußen anstupst zum Thema Verwirrung und vielleicht auch, stresst euch das denn, wenn euer Pferd verwirrt ist? Wie äußert euer Pferd Verwirrung und warum stresst euch das? Warum stresst euch das vielleicht auch nicht? Also vielleicht auch selber so ein bisschen der Hintergrund, was ist man selbst für ein Typ, wie ist man selbst irgendwie so groß geworden, wo sieht man selber seine Stärken oder vielleicht auch das, was man noch lernen muss. Das ist für mich ein super interessantes Thema.
Finde ich auch interessant.
Sind wir aber auch direkt bei noch ein Thema, was wir heute anschneiden wollten und ich würde es wenigstens gerne noch anschneiden, Franzi, auch wenn wir zeitmäßig... dass wir das noch kurz ansprechen, nämlich auch wieder Thema Aufregung, hatten wir auf dem Zettel, auch wenn du den Zettel vorliegen hast und nicht ich, nämlich das Thema Aufregung und bestimmte, ja, körperliche Zeichen von Aufregung, beziehungsweise umgekehrt. Wie sehen also Pferde in der freien Natur aus oder auf der Wiese, wenn sie sich aufregen? Wie präsentieren sie ihre Aufregung? Das ist ja schon mal sehr unterschiedlich. Und dann, wie ist es aber eben auch umgekehrt, wenn wir Pferde in ähnliche Bewegungsmuster bringen in der Arbeit, was macht das mit dem Pferd mental? Also sprich, wenn wir mit versammelten Galoppansprüngen arbeiten, wenn wir anfangen mit, Piaf und Passage zu arbeiten zum Beispiel, das sind Bewegungsmuster, die Pferde in einem erhöhten Erregungslevel auf der Wiese schon mal zeigen, wenn sie es können. Und umgekehrt sind das aber auch Bewegungsmuster, die eben eine erhöhte Erregung hervorrufen können, wenn wir sie dann in der Arbeit provozieren. Und da zeichnen sich bei meinen Pferden gewisse Muster ab und so quer durch die Bank. Und deswegen fände ich das auch nochmal super spannend, da ein bisschen näher drauf einzugehen. Sehr konkret kann ich sagen, ich habe bei allen meinen Pferden versammelte Galoppansprünge erarbeitet und alle meine Pferde kriegen dabei so ein gewisses, wie soll ich es nennen? Ich würde nicht sagen Aufregungspotenzial, aber so einen gewissen Erregungszustand und so ein bisschen mit Biss, ne? So ein bisschen leicht hengstige Spielmanieren. Und zwar nicht, dass sie dabei völlig aus der Rolle fallen, aber schon so, dass der Gesichtsausdruck halt so wird, wie wenn bei uns die Hengste rausgehen und eben mit versammelten Galoppansprüngen sich gegenseitig so ein kleines bisschen ans Fell gehen. Und nicht in ernsthaften Kämpfen, aber halt so in zwischenpferdischer Auseinandersetzung.
Ja, ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr da auch Erfahrungen zu habt. Franzi, was hast du da selber konkrete Beispiele vor Augen auch?
Total. Ich habe ja gerade wirklich gefühlt für mich gerade beim Karl die Büchse der Pandora geöffnet, anscheinend mit dieser Idee, wo er auf einmal sagt, ach so, ich könnte da hinten ja ein bisschen runter und dann könnte ich ja so ein bisschen da los. Und da habe ich sofort gemerkt, dass es etwas für ihn bedeutet von sich präsentieren auch. Mhm. Und dass ich das schon spannend finde, damit zu arbeiten. Bei Aramis, mit dem ich ja auch in den halben dritten Piaf auch angaloppieren und Livade, habe ich das jetzt sehr viel später, dass ich das, weil er auch so ein sehr, sehr, sehr zurückhaltender, in sich gekehrtes Pferd ist, sehr viel später bekommen, weil ich ihn aber auch sehr versucht habe, dafür ihm mitzuteilen, dass ich das gut finde, loben und aufhören oder Kekse geben, Konfettibomben, also alles so, dass er das Gefühl hat, das ist ja wohl Wahnsinn und dass er jetzt damit anfängt. Und was er manchmal dann macht, ist, dass er so ganz leicht vorne das Bein so ein bisschen hochnimmt und so ganz, als würde er kratzen, aber so ganz kurz nur. Und dann weiß ich, dass es jetzt schon für ihn ein Gefühl von, das ist gut. Aber der würde niemals die Tendenz haben, wie Calimero gerade, zu sagen, ja, Hallöchen. Das nehme ich aber auch zum Teil bei Schülerpferden wahr. Und ich bin da, weil wir das ja schon mal oder angefangen haben, uns darüber zu unterhalten, da so ein bisschen hinzugucken. Ich hatte mal eine Schülerin mit ihrer Stute, da ist die Stute in so einen Erregungszustand gekommen, die ist immer aus der Aufgabe raus gestiegen schon, kann man sagen. Also okay, schon so dieses versammelte Arbeit, ja, gestiegen. Und ich, okay, das ist schon doll, lass mal das Level runterfahren. Und das haben wir dann, und das hat sie auch dann ganz, das war ja auch gar nicht ihr Ansinn, so.
Ja.
Das hat sie dann auch ganz konsequent gemacht, sodass das wirklich gar nicht mehr Thema war. Aber das hieß wirklich kein Leckerli, Ruhe, Pause und auch ganz oft eher eine ruhigere Arbeit nochmal anknüpfen, um das Ganze in eine gute Bahn zu lenken, dass wir nicht übersteuert sind oder die Pferde übersteuern. Aber es gibt natürlich verschiedene Faktoren. Da sind ja jetzt ja die, die sagen, keine Leckerlis geben, das fördert zu sehr bestimmte Areale im Gehirn, dass die Pferde da eben so überdoll mit werden oder. Mhm. Ich habe auch mal gelernt, dass wenn Pferde die Tendenz haben, immer von außen zum Beispiel in der Handarbeit arbeiten, nicht von innen, das macht auch nochmal einen Unterschied. Also viele Varianten, die man sich angucken kann. Aber ich glaube, auch da bin ich wieder ganz bei dem Thema, wie ist dein Pferd? Schau dir das an. Ist das etwas, mit dem du gerne arbeiten möchtest? Ist da jemand noch aufnahmebereit oder ist es jetzt wirklich Highlife in Tüten? Müssen wir das Ganze einfach ganz anders runterfahren?
Mhm.
Ich sehe aber durchaus eine gewisse Tendenz, vor allen Dingen, Aramis ist ja sehr viel später zu mir gekommen und hat ja ganz andere Erfahrungen gemacht mit Menschen. Und ich merke schon zum Beispiel bei jemandem wie Calimero, der sehr die gute Erfahrung gemacht hat, auch bei seinem Züchter, dass der viel mehr ein Gefühl dafür hat, dass er toll ist. Also dass er von mir auch eher positiv bestärkt wird, natürlich auch reglementiert, aber auch positiv bestärkt wird mit Sachen. Und das bringt die natürlich auch in eine ganz andere Haltung.
Ja.
Um nochmal das Thema aufzugreifen von vorher, der hat jetzt nicht die Erfahrung gemacht, wenn er irgendwas nicht kann, dass da irgendwas Schlimmes passiert, sondern dann muss die da vorne irgendwie was anderes machen noch. Und ich habe ihn ja auch angefangen, weil ich ja jetzt niemanden so da in meiner ersten Anfangszeit mit ihm hatte. Ich habe ja auch angefangen, ihn eher auch alleine einzureiten. Und das war komplett davon geprägt, dass er eher bei mir Komfort hat und eher, dass alles gut ist. Und wenn es eine Frage gibt, dass die Frage eben nicht damit endet, dass wir irgendwie wild werden mit Sachen, sondern dass wir immer versuchen, das in eine ruhige Bahn zu lenken.
Ja.
Ich denke aber genau, was du gesagt hast. Versammlung bringt sehr viel Potenzial mit, in einen anderen, höheren Erregungszustand zu kommen.
Und umgekehrt, bei manchen Pferden braucht es diesen Erregungszustand auch, um überhaupt die Fähigkeit zur Versammlung zu entwickeln, während andere nicht so viel davon brauchen. sondern die können das eigentlich körperlich aus einer relativen Entspannung raus, während andere sich da schon so richtig für zusammennehmen müssen quasi.
Mhm.
Ja. auch stark eine Typfrage. Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, zwei Themen, die wir heute nur angerissen haben und wo wir sehr gerne nochmal uns weiter darüber unterhalten würden mit eurem Input.
Absolut.
In dem Zusammenhang muss ich kurz anmerken, ich bin nicht ganz sicher, Franzi, dass alle Mails, die an uns gegangen sind, angekommen sind.
Oh, ja.
Ich habe seit dem letzten Podcast zweimal irgendeine Fehlermeldung bekommen.
Ja.
Dass eine Mail nicht zugestellt werden konnte. Und ich bin nicht richtig schlau daraus geworden, weil ich habe jedenfalls von unseren gemeinsamen Adressen nichts abgeschickt, weil das sah aus wie eine Meldung, dass von uns die Mail nicht rausgehen konnte. Es könnte aber auch sein, dass es eigentlich eine war, die weitergeleitet hätte werden sollen. Ich habe heute extra nochmal unsere Mailadressen ausprobiert. Der Link ist ja bei dir angekommen für diese Aufnahme. Ja. Also solltet ihr uns eine Mail geschickt haben und ihr habt keine Antwort bekommen, dann versucht es gerne nochmal, beziehungsweise schickt uns die Nachricht zum Beispiel über Instagram oder welche anderen Kanäle auch immer.
Ja.
Schickt die Nachricht gerne nochmal auf einem anderen Wege, nur für den Fall, dass ihr keine Antwort auf eure E-Mail bekommen haben solltet, weil dann müssten wir nämlich auch rausfinden, was da los ist.
Absolut. Und dass ihr nicht das Gefühl habt, weil wir beantworten alle Mails, wenn wir welche kriegen, und dass ihr immer eine Rückmeldung von uns bekommt. Manchmal mit vielleicht etwas Zeitverzögerung, aber trotzdem, der Podcast ist ja jetzt schon einen Moment zurück. Mhm. Meldet euch, wie gesagt, ihr könnt entweder eben bei Facebook unter Brand Schwarz, ihr findet uns aber auch Katrin Branderup, Franziska Schwarze, auch beides namentlich auf Instagram, das ist auch eine Variante, eine Möglichkeit, und ansonsten eben über mail@levadenpodcast.com. Aber da gebt doch gerne nochmal ein Feedback, ihr könnt uns auch über Facebook, über Messenger schreiben, das ist ja auch kein Problem. Also es gibt viele Möglichkeiten, Kanäle uns zu erreichen, falls es da irgendwie gerade eine technische Komplikation gibt.
Genau.
Super. Ja, ich bin gespannt, ich bin richtig doll über beide Sachen gespannt. Wir werden das auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Das Thema, wo seht ihr bei euren Pferden von Zeichen von Verwirrtheit, das würde mich auch interessieren. Wie nehmt ihr das wahr, wenn ein Pferd sagt, verstehe ich nicht ganz? Wie reagiert euer Pferd? Was habt ihr da als Rückmeldung? Wie geht ihr damit um als Ausbilder eurer Pferde? Und auch das Thema Erregungszustände im Training. Wie kanalisiert ihr das? Wie geht ihr damit um? Habt ihr da eine Rückmeldung oder habt ihr da auch Fragen zu? Das ist ja auch immer interessant, ne? Dass man sagt, ja, aber was? Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Das ist ja auch immer sehr, sehr schön. Ja, und ansonsten freue ich mich, Katrin, wenn wir natürlich uns zum nächsten Mal mit diesen beiden Themen wiedersehen und da noch mal weiter drüber sprechen. Ich werde jetzt auch noch mal mehr drauf achten, werde mir auch noch mal andere Ideen, Inspirationen dazu holen im täglichen Training, und dann sprechen wir nochmal drüber.
Ja.
Super. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bleibt da draußen gesund und munter. Viel Freude mit euren zwei- und vierbeinigen Gefährten, die ihr da so habt. Und bis zum nächsten Mal. Und dann freue ich mich, Katrin, wenn wir uns wieder hören.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.